Valeria,
hm?
Sag mal bitte was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal bitte Pumpernickelbrot.
Oh, das kann ich leider nicht.
Wie, das kannst du nicht?
Jetzt kann ich nicht. Was heißt denn Pumpernickel?
Ist doch nicht so schwer.
Ja, sorry, sag mal, was heißt das denn?
Weißt du nicht, was Pumpernickel ist?
Nein.
Was heißt, Pumpernickel? Pumpernickelbrot ist so ein Schwarzbrot aus Westfalen, sagt man.
Okay.
Du, hast du jemals Pumpernickelbrot gegessen? So ein ganz, ganz dünnes schwarzes Brot kannst du im Supermarkt kaufen. Meistens so verpackt in so einer Plastikfolie.
Vielleicht. Quadratisch. Also ja, nicht bewusst. Vielleicht. Okay, sag mal, was heißt das denn auf Russisch? Weißt du es?
Nein, es gibt, glaube ich, keine direkte Übersetzung zu Pumpernickelbrot. Aber ich wurde das einfach diese Woche auf der Arbeit gefragt.
Wurdest Vicky, du echt?
Ja, weil ich habe ein Stück Pumpernickelbrot gegessen. Und dann hat mich ein Kollege gefragt, sag mal, was heißt eigentlich Pumpernickelbrot auf Russisch?
Ich so, oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Pumpernickel-Chleb.
Chleb. Sag einfach nur Chleb.
Okay, das war ein holpriger Einstieg für Valeria.
Ja, danke nochmal an dieser Stelle. Aber du kanntest ja die Übersetzung anscheinend auch nicht. Von daher geht's so.
Nee, es gibt, glaube ich, auch wirklich gar keine Übersetzung. Es ist einfach so ein typisch deutsches Brot und es gibt keine konkrete Übersetzung. Aber was man halt einfach wissen kann, ist, dass Chleb Brot heißt.
Ja, jetzt fast schon eine, ich sag mal, fast politische Frage, ne, angesichts der ganzen Weizenproduktion in Russland und Ukraine. Genau, also der Einstieg war jetzt vielleicht noch ja lustig oder so, Leute, aber wie ihr es euch vielleicht vorstellen könnt, also wir haben lange, eigentlich gar nicht lange drüber nachgedacht. Für uns war eigentlich klar, dass diese Folge auch nochmal eine Folge sein wird, wo wir auf jeden Fall nochmal uns weiter mit dem Krieg in der Ukraine befassen werden, wo wir wieder uns damit auseinandersetzen, wie die Lage in Russland ist aktuell, auch was wir mitbekommen. Alles andere hätte sich heute für uns einfach total falsch angefühlt.
Und an dieser Stelle wollen wir auch erstmal Hallo sagen. Hallo alle Leute, die uns zuhören. Ihr hört den Podcast Nette Mädchen von Das Ding.
Yes.
Wir sind Valeria und Vika und quatschen hier mit euch heute, hat Valeria auch schon gesagt, über ein Thema, das uns alle beschäftigt jetzt seit über 2 Wochen schon.
Ja.
Das russische Militär greift weiter viele Städte dort an und die Menschen fliehen, verstecken sich weiterhin in Luftschutzbunkern und versuchen, sich und ihre Familien zu retten. Es ist weiterhin sehr dramatisch und wir hoffen ja auf den Moment, an dem der Wahnsinn auch einfach vorbei ist. Wir müssen aber heute in dieser Folge auch weiter drüber sprechen, vor allem, weil wir als Russinnen uns auch damit natürlich jeden Tag beschäftigen. Mhm. Wir werden danach gefragt, wie auch schon in der letzten Folge gesagt. Mhm. Und dieses große Thema hängt auch über uns und über unseren Familien und Freunden oder Leuten, die wir auch aus Russland kennen.
Ich glaube auch, dass selbst wenn irgendwann dieser Krieg, hoffentlich bald irgendwann, wer weiß wann, zu Ende gehen sollte, danach wird das Leben trotzdem nicht mehr so sein wie davor. Also das wird einfach alles für uns verändern und unseren Bezug auch zu unserer vielleicht ehemals Heimat, also Anführungszeichen Heimat. Ich finde, ich kann es nicht mehr Heimat nennen, weil so wie sich das Land aktuell entwickelt, ist es nicht die Heimat. Ich weiß nicht, ob sie es jemals war.
Oh, das ist eine schwierige Frage.
Ja, ich weiß nicht, ob sie es jemals war, weißt du? Weil Heimat ist, was ist Heimat? Das ist bestimmt nochmal eine extra Folge wert.
Es ist eine extra Folge.
Dieser Identität, diese Identitätsfrage, was ist für dich Heimat, was nicht. Aber ich sag mal, dieser Ort, aus dem wir beide stammen, wo wir beide geboren sind, der ist einfach, ich weiß nicht, ob der jemals so war. Ich weiß nicht, ob er jemals so war, dass man sich damit identifizieren kann, aber ich sag's mal so, jetzt ist es das auf jeden Fall nicht mehr, zumindest nicht mehr für mich.
Ich kann mich mit der russischen Regierung absolut nicht identifizieren, ist ja klar.
Ja.
Und mit all dem, was da gerade gesagt wird, mit der Propaganda, das ist unglaublich, war auch schon die ganze Zeit so. Ich hatte immer schon das Gefühl, immer wenn ich mit meiner Familie in Russland telefoniert habe, auch noch vor dem Krieg, auch noch vor 10 Jahren, gab es da immer so dieses Gefühl, man darf etwas am Telefon nicht sagen oder man sollte etwas am Telefon lieber nicht laut aussprechen, weil man Angst hatte, dass da Strafen vielleicht auf einen zukommen. Und das ist so krass. Und ich finde, diese Heimatfrage ist auch so krass, weil du sagst es ja, ne, man fühlt sich auf der einen Seite irgendwie mit den Menschen dort vielleicht verbunden oder mit der Kultur oder mit dem Essen, ne? Weil das ja doch Teil unserer Identität ist und Teil von uns. Und trotzdem, spürt man einfach so einen krassen Zwiespalt, gerade wie man jetzt drüber nachdenkt.
Ja.
Und ich glaube, damit müssen wir uns auch in den nächsten Folgen beschäftigen, wie wir jetzt damit umgehen und wie wir
Absolut.
Über unsere Wurzeln sprechen in Zukunft. Daran wird sich ja nichts ändern.
Nee, das stimmt. Das haben wir uns leider nicht ausgesucht. Aber ja, jetzt sind wir auf jeden Fall in diesem Dilemma drin und wir ziehen durch. Ich meine, wir hatten ja tatsächlich, wir beide, wir hatten ja das Gespräch, so dieses, boah, keine Ahnung, Podcast aktuell mit russischen Wurzeln darüber auch zu haben. Macht das aktuell Sinn? Wollen wir vielleicht pausieren? Keine Ahnung. Also ich habe es zumindest dich mal gefragt. Und ich fand es eigentlich ganz schön, was du gesagt hast. Und wir hatten auch viele Nachrichten, die mich auch ein bisschen darin bestärkt haben, die gesagt haben, danke, dass ihr das macht. Bitte hört nicht auf. Bitte zeigt uns eben nicht nur die schrecklichen Seiten aus dem Land. Und ja, du hast auch gemeint, für dich wäre das ein bisschen so wie aufgeben, ne, wenn wir jetzt aufhören würden.
Ja, für mich wäre das so, wie als würden wir andere Leute fallen lassen in dieser Situation. Und als würde ich mich selbst auch fallen lassen, indem wir mit dem Podcast aufhören würden, weil ich glaube, wir geben eben gerade, oder ich hoffe es zumindest sehr, dass wir manchen Menschen Halt geben, einfach in dieser schwierigen
Fall.
Situation,
oh Gott, ja.
In der man einfach nicht klarkommt und in der man vielleicht auch sich mit seiner Familie zerstreitet.
Mhm.
Und deswegen hoffe ich einfach, dass wir weitermachen und hoffe sehr, dass der Podcast euch weiter gefällt und dass wir euch was geben können
ja,
damit.
Und an dieser Stelle fettes Danke nochmal, ich kann es nicht oft genug sagen, für alle Leute, die uns irgendwie seit der letzten Folge uns haben, glaube ich, so viele Nachrichten, DMs, Mails, keine Ahnung was, auf allen möglichen Wegen, so konstruktiv, so viele Sachen, die uns auch Energie gegeben haben. Ey, wir haben Bilder bekommen von einer Schulklasse, die uns gehört hat und so, und einer Lehrerin, die gesagt hat, ihr bringt das irgendwie den jungen Kids bei mir in der Klasse bei. Das
ja,
hat mich einfach so berührt.
Ja, stell dir vor, eine ganze Klasse mit mehreren, weiß ich nicht, fast 30 Leuten sitzen in einer Klasse und da läuft unser Podcast, wie wir reden und wie wir über ein sehr schwieriges Thema sprechen. Und die Lehrerin hat diesen Podcast vorgeschlagen, ihrer Klasse,
ja,
ihren Schülerinnen und Schülern, die in die 6., 7. Klasse gehen, die super jung sind, die ersten Berührungspunkte überhaupt mit dem Thema haben. Und ich hatte einfach nur Gänsehaut an meinem ganzen Körper, gelesen habe.
Ganz liebe Grüße an euch, falls ihr
liebe
diese
Grüße,
Folge
Leute.
Auch hört. Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Aber jetzt genug Selbstbeweihräucherung.
Ja, absolut genug Selbstbeweihräucherung. Was ich noch kurz loswerden wollte zu Anfang der Folge, weil mich das jetzt vor ein paar Tagen auch nicht schockiert hat, aber überrascht hat, was ich gar nicht wusste von mir. Ich habe mit Verwandten gesprochen.
Ja.
Und
du bist adoptiert.
Richtig. Ich heiße auch gar nicht Vika, sondern, weiß ich nicht, Maike? Nee, Spaß.
Okay.
Ganz anderes Thema.
Ja.
Ich habe tatsächlich Verwandte oder hatte Verwandte in der Ukraine, weil mein Opa, und das wusste ich nicht, in der Ukraine geboren wurde. Mein Opa, seine Eltern kommen aus der Ukraine, kommen aus der Nähe von Kiew, Bela Zerkev, so heißt eine kleine Stadt in der Nähe von Kiew.
Mhm.
Und mir wurde das erzählt und ich so, okay, what? Warum hat mir das bisher noch gar keiner gesagt? Wie lange?
Es ist so traurig.
Oder warum ist es so traurig?
Genau, dass
genau.
So ein Ereignis erst passieren musste, dass du herausfindest, dass du ja, also es ist eigentlich krass, oder? Dass man dann herausfindet durch sowas, dass man doch Verwandtschaft auch hat. Woanders,
ja,
ganz anders in dem Land.
Total.
Wahnsinn.
Und meine Eltern waren wohl, bevor ich auch noch geboren wurde, haben auch noch den Cousin oder den Bruder von meinem Opa, glaube ich, in Kiew besucht,
mhm,
und waren da auch vor Ort,
mhm,
haben mir dann auch erzählt, dass der Cousin von meinem Opa, ich weiß jetzt gerade nicht, wie alt der ist, der Cousin, aber der ist irgendwann nach der Katastrophe von Tschernobyl, von dem Atomkraftwerk,
ja,
in die USA ausgewandert,
ah,
und
ja,
ist dann aber vor ein paar Jahren wieder zurückgekommen nach Kiew.
Okay.
Mein Onkel in Russland hat ihm noch auf Facebook geschrieben, und gesagt, hey, wir wissen, was da los ist. Wir denken an dich, sag Bescheid, wenn wir dir irgendwie helfen können.
Mhm.
Und einen Tag später wurde Facebook in Russland gesperrt.
Ach,
und seitdem hat er jetzt keinen Kontakt mehr zu ihm. Und ich glaube auch keine Telefonnummer, weil die nicht oft miteinander telefoniert,
mhm,
haben oder kaum Kontakt hatten. Aber auch das trifft jetzt gerade ein, krass, weil man jetzt auch verstanden hat, wie eng doch diese Menschen in diesen zwei unterschiedlichen Ländern doch zueinander sind und dass da so viele Verwandte einfach, russische Verwandte in der Ukraine zum Beispiel leben.
Ja, auf jeden Fall. Das hört man ja jetzt auch und sieht man ja jetzt auch in ganz vielen so Beispielen, die jetzt irgendwie so im Internet rumgeistern. Dann können wir ja bestimmt auch ein paar gleich noch erwähnen. Was ich sagen möchte. Ach so,
ja.
Sollen wir jetzt eigentlich schon direkt zur Frage der Woche kommen? Oder?
Sehr gerne.
Genau.
Die machen wir dann auch heute mal.
Die machen wir heute tatsächlich mal.
Letzte Folge haben wir, weil wir so unglaublich schockiert und verwirrt waren mit allem, haben wir keine gemacht.
Genau, das hat tatsächlich nämlich auch, das haben wir schon so halb angesprochen. Du hast das jetzt gerade auch mit Familie und so und der Stimmung gesagt. Das ist tatsächlich ein Vorschlag von euch gewesen. Also ich habe eine DM bekommen. Wir haben nämlich nach Themenvorschlägen gefragt. Könnt ihr übrigens auch für die nächsten Folgen gerne machen. Falls euch irgendwas interessiert, schickt uns das gerne an nettemädchen@dasding.de oder an unsere Instagram-Kanäle, die sind in den Shownotes verlinkt. Auf jeden Fall haben wir so einen Themenvorschlag bekommen von Xenia und sie hat geschrieben, der Punkt, dass es auch in der eigenen Familie so viel Putin-Befürwortung gibt, macht mir gerade echt zu schaffen. Er macht die Situation, die gerade schon für alle hart genug ist, noch schwerer. Einerseits, wenn man in der aktuellen Situation nicht auch noch heftige Konflikte innerhalb der eigenen Familie austragen. Andererseits sieht man sich von den Menschen, die einem wahnsinnig nahestehen, mit Haltungen konfrontiert, die für einen nicht tragbar sind. Ich glaube, es ist auch ein Generationenkonflikt. Vielleicht könnt ihr ja das Thema aufgreifen, welche Strategien es gibt, gut und gesund damit umzugehen. In der aktuellen Folge kam das Thema ja schon mal ganz kurz auf. Das war die letzte Folge eben. Und wow, also.
Und die Frage jetzt kurz zusammengefasst.
Genau, die Frage an dich, liebe Vika, oder die Frage der Woche ist, wie spricht man gerade mit der Familie, die nicht glaubt oder nicht ganz nachvollziehen kann, eine andere Position hat zu dem, was gerade in der Ukraine passiert? Wie spricht man mit den Menschen, die einem so nahe stehen, mit Freunden, mit Familie, die einfach gerade so ein bisschen, da können wir jetzt auch vielleicht gleich mal den Kontext sagen, weil das ist ja nicht so einfach. Das ist eine super, super, super schwierige Sache und super schwierige Frage, die, glaube ich, echt, also ich kann mir auch gar nicht anmaßen zu sagen, wir haben hier irgendwelche Tipps, weil die haben wir natürlich nicht erstmal.
Nee, aber wir versuchen es zumindest.
Wir können es versuchen. Wir haben uns ein paar Sachen dafür rausgesucht. Ich habe auch eine ukrainische Freundin gefragt, die leider mir ein sehr ernüchterndes Ergebnis gesagt hat, wie es bei ihr in der Familie ist. Das spiele ich gleich mal vor, aber vielleicht müssen wir einmal ganz kurz, wir hatten das ja letzte Woche angesprochen, aber oder vorletzte Woche, als wir das letzte Mal released haben, seitdem ist ja noch mal einiges passiert.
Oh Gott, seitdem ist so viel passiert, wirklich.
Also 2 Wochen sind ja aktuell, da passiert ja gefühlt wirklich stündlich was, minütlich was. Und jetzt kann man ja einmal ganz kurz, ihr wisst es wahrscheinlich schon, wenn ihr die Nachrichten verfolgt, ihr habt es bestimmt schon mal irgendwo gehört, aber nur mal ganz kurz, ja. Die Medienlandschaft in Russland. Wir haben es euch ja in der letzten Folge schon erzählt, wie die Medienlandschaft in Russland so aussieht. Seitdem hat sich die Lage um einiges verschlimmert, also vor allem was die Meinungsfreiheit angeht. Sie ist quasi nicht existent in diesem Moment.
Mhm.
Also unabhängige journalistische Medien gibt es quasi nicht, die von vor Ort berichten können, weil sie das gar nicht dürfen. Es gab nämlich eine Verschärfung des russischen Mediengesetzes. Das Gesetzespaket stellt die öffentliche Verbreitung in Anführungszeichen absichtlich falscher Informationen über die Benutzung der Streitkräfte der Russischen Föderation unter Strafe.
Mhm.
Das heißt, es drohen demnach bis zu 15 Jahre Haft für Leute, die dagegen verstoßen, zum Beispiel über den Krieg in der Ukraine sprechen, ihn einfach als solches betiteln. Das ist absolut
genau, das
nicht
Wort
möglich.
Krieg oder Angriffskrieg ist verboten.
Genau, sie nennen das immer noch militärische Spezialaktion.
Mhm.
Und alle, die auch nur ansatzweise davon sprechen, die den Hashtag Nyet Vajne, Nein zum Krieg, alles was in, ich habe neulich gesehen, es gab eine Oma, die einfach ein weißes Blatt hochgehalten haben soll. Also man kann das ja natürlich bei bearbeiteten Fotos und so auch nicht so unbedingt sagen, aber falls es stimmt, hat sie ein weißes Blatt hochgehalten und wurde festgenommen. Ja, also da die Leute greifen
oder
da gerade durch.
Dieses Video ging auch bei dem unabhängigen Medium Doxa rum und auch in anderen Medien. Es war auch in der Nähe vom Kreml, zumindest am Roten Platz in Moskau. 2 Frauen wurden interviewt. Die eine hat einfach nur einen Zettel hochgehalten mit Sternchen, 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 Sternchen. Also auf jeden Fall so quasi 2 Wörter versteckt,
ja, also
durch Sternchen
quasi,
gar nicht ausgesprochen,
sie möchte,
zensiert.
Sie wollte das quasi trotzdem umgehen und trotzdem wurde sie wahrscheinlich festgehalten. Ne?
Ja, sie hat gefragt den Typen, der sie interviewt hat, meinen Sie, ich werde jetzt, weil ich das hier hochhalte, festgenommen, zack, kam Polizisten, haben sie festgenommen. Und dann in dem gleichen Video, was wirklich Brainfuck ist, kam eine andere Frau vorbei und hat gesagt, hey, nehmt ihr hier eigentlich auch oppositionelle Meinungen, also andere Meinungen auf? Also würdet ihr mich filmen, wenn ich eine andere Meinung hätte zu dem Ganzen?
Aha.
Und der so, ja. Und sie wollte sich gerade eben anscheinend für Putin aussprechen. Also sie hat zwei Wörter irgendwie gesagt und zack, wurde sie auch mitgenommen.
Okay,
die Polizisten nehmen einfach jeden mit, der da überhaupt irgendwas sagt. Sie haben es ja noch nicht mal gehört. Die wollte anscheinend die Propaganda unterstützen.
Ja, ja.
Hier vor dem Interviewer. Und auch sie wurde mitgenommen.
Ja,
und es ist absurd.
Es ist absurd. Außerdem habt ihr vielleicht schon mitgenommen, Social Media oder mitbekommen, Social Media, ne, Facebook, Twitter, Instagram sollen in Russland blockiert oder eingeschränkt worden sein. Ich habe auch gesehen, Instagram funktioniert wohl nur sehr langsam oder ja, es gibt auf jeden Fall irgendwie zum Beispiel Videos auf Twitter, habe ich gesehen, zum Beispiel von Kevin Rotrock heißt, der arbeitet für Medusa, auch ein unabhängiges russisches Medium. Eines der letzten Unabhängigen dort. Auf dem Video sieht man, wie Leute in Moskau von bewaffneten Polizisten angehalten wurden und die haben dann ihre Handys durchsucht. Also er hat dann in diesem Tweet auch geschrieben, dass es selbst für Russland illegal as hell, hat er geschrieben. Also wirklich illegal wie sonst noch was, selbst für Russland, weil das dürfen die eigentlich gar nicht. Trotzdem machen die das. Also sie haben quasi keine Möglichkeit mehr, auf Social Media zu gehen, beziehungsweise wenn, dann nur über Umwege. Es gibt so VPN-Zugänge, nennt sich das. Da kann man sich so Tunnel legen und dann trotzdem irgendwie durchkommen. Aber überleg mal, die breite Masse...
Man kann
Masse,
sich so Apps installieren und dann...
Die breite Masse kennt ja entweder diesen Hack mit den VPNs vielleicht auch gar nicht. Es ist den zu anstrengend, die Leute machen es nicht, die finden sich dann vielleicht ab und schauen weiterhin das Staatsfernsehen oder ja, das Propagandaprogramm eigentlich in Russland an. Und die sagen dann eben so Sachen wie, das ist kein Krieg, sondern das ist eine spezielle militärische Aktion oder militärische Spezialaktion oder whatsoever. Und das ist halt für uns auch problematisch, weil es gab dann auch so eine kurze Phase, wo dann eben der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, der hat dann alle deutschen Auslandsreporter in Russland aufgefordert, schnellstmöglich das Land zu verlassen. Es war nämlich nicht klar, ob dieses verschärfte russische Mediengesetz auch für die Korrespondentinnen und Korrespondenten gilt oder eben nur für Leute vor Ort. Das heißt, super viele Medien aus dem Westen mussten dann aus Sicherheitsgründen aus dem Land raus. Und dann ist halt die Frage, wie kriegen wir dann die verlässlichen Informationen, wenn keiner mehr von dort, ne? Also jetzt mittlerweile habe ich gesehen, dass ARD und ZDF wohl wieder aus Russland senden, aber eben nichts sagen dürfen. Also sie haben dann das wohl so gelöst, dass sie nur über die Position der russischen Regierung und der Bevölkerung und auch über die Auswirkungen der Sanktionen im Land berichten können. Und der Rest kommt aus der Ukraine. Und das ist dann schon, das ist gerade richtig
aber
heavy.
Aber auch von diesen Journalisten, die für die ARD und ZDF arbeiten, finde ich, kann man schon sagen, dass sie einen großen Mut zeigen, dass sie da doch ihre Arbeit aufnehmen und da weiter arbeiten und sie einfach dort über die Lage in Russland erstmal berichten wollen und nicht aufgeben können und das auch nicht wollen und einfach weitermachen. Was auch super mutig ist und sie wissen, glaube ich, auch gerade alle nicht, wie es weitergeht und wie lange sie dort richtig berichten können und so weiter und so fort, aber sie bleiben da jetzt alle erstmal vor Ort. Ja, ey, alles super schwierig und das Einzige, was bleibt, ist wirklich Staatsfernsehen, kontrolliert von Putin, ne? Staatsfernsehen bedeutet eben, dass das, was gerade da im Fernsehen gezeigt wird, alles kontrolliert wird vom Staat, sonst gibt es Strafen. Absolut absurd und immer noch schauen ja die meisten Leute, wie wir schon letzte Folge auch gesagt haben, einfach Staatsfernsehen in Russland.
Und es ist ja nicht nur aktuell so. Dazu muss man sagen, das ist ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren so. Also die Leute schauen ja nicht nur jetzt auf einmal. Also es gab zwar die unabhängigen Medien, aber trotzdem, so die beliebtesten, größten Medien, das sind natürlich dann die großen Staatsmedien gewesen. Und genau, das heißt, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, dass die Leute daher eben super viele Jahre lang ihre Informationen rausbekommen haben, sich darin informiert haben. Und es war halt auf jeden Fall, das ist halt jetzt in einem extremen Zustand, aber das war vorher schon alles relativ schwierig. So.
Yes.
Und jetzt die Menschen, die deswegen dann, weil sie eben diese Inhalte konsumieren, eben auch nicht ganz wissen, was ist jetzt gerade die Wahrheit oder nicht, die haben dann potenziell oder nicht potenziell, sondern ziemlich sicher eine andere Meinung als wir hier jetzt, die Menschen, die ja, die unabhängigen Medien konsumieren können hier in Deutschland, ja.
Und das Krasse ist, russisches Fernsehen wird nicht nur in Russland geschaut. Auch in Deutschland habe ich schon genug Geschichten gehört von Leuten, die hier zu Hause sitzen russisches Fernsehen gucken. Auch aus meinem Freundeskreis geht da so gerade eine Geschichte rum, dass jemand zu sehr daran glaubt, was die Person im russischen Fernsehen sieht und dass es sehr, sehr schwierig ist für sie und das für viele, viele Streits, beziehungsweise sie geht den Streits aus dem Weg, indem sie gar nicht über Politik redet und indem sie gar nicht darauf anspricht, aber es ist Chaos pur in diesem ganzen Familienuniversum und tut einfach unglaublich weh zu sehen, wie sich Menschen anscheinend auch auf eine Seite stellen und wie man mit denen redet, ist für viele einfach fraglich. Viele haben Fragezeichen im Kopf, wie sie da vorgehen.
Und das sagst du jetzt was mit in Deutschland dann trotzdem quasi russisches Fernsehen, kann man ja auch hier empfangen. Und ich habe eine ukrainische Freundin, die hatte ich letztes Mal schon kurz erwähnt, die hat mir zum Beispiel gesagt, also sie hat verwandte Familie in Kharkiv. Und sie hat gleichzeitig hier Familie, die in Deutschland sich das russische Staatsfernsehen anschaut. Und ich habe sie jetzt einfach mal gefragt, also ihre Oma ist es im ganz Speziellen, wie sie denn mit ihrer Oma gerade kommunizieren und wie sie mit ihr umgehen. Und ich möchte mal ganz kurz abspielen, was sie mir daraufhin gesagt hat.
Ich habe jetzt lange überlegt und ich muss dir ehrlich sagen, bei uns zu Hause ist Waffenstillstand, was Politik angeht, mit meiner Oma. Wir können gar nicht mit ihr reden, sie kann nicht mit uns reden. Alles, was wir irgendwie vorwerfen könnten, wird doppelt so hart an uns zurück vorgeworfen. Der Krieg ist verursacht von den Ukrainern und das ist alles bezahlt durch Amerika, durch die NATO. Das ist eine Weltverschwörung und da gibt es nichts, womit man durchkommen kann. Kein Plan. Vielleicht kennen viele in ihren Umfeldern oder in ihrem Umfeld Impfgegner, die an irgendwelche Verschwörungstheorien und die neue Weltordnung und was weiß ich was glauben. Und bei denen kommt man nicht mehr durch mit Fakten. Oder mit irgendwelchen wissenschaftlichen Berichten nachweisen nichts, weil das ist alles Teil der Verschwörung und dagegen kannst du einfach nicht argumentieren. Das geht nicht. Also wir sagen unserer Oma immer, dass wir sie trotzdem lieben und wir reden gar nicht mehr über das Thema, weil das nicht mehr geht. Und die Menschen müssen das entweder selber erkennen oder eben nicht. Aber überzeugen geht nicht mehr.
So, und daran sieht man dann auch vielleicht, wie schwer das manchmal sein kann, da einen gemeinsamen Nenner zu finden.
Oh Gott, ich musste auch direkt an Corona-Impfgegner denken und an sehr viele Verschwörungstheorien, die wir uns in den letzten 2 Jahren reinziehen mussten, aus allen möglichen Ecken und aus allen möglichen Gruppen. Und das war ja auch eine andere Geschichte nochmal, gegen die man versucht hat, immer auch als Journalistin anzukämpfen, um Fakes und Desinformation aufzuklären. Und jetzt kommt eben das nochmal aus einer ganz anderen Ecke.
Ja, es ist so, ich sehe da auch sehr viele Parallelen. Ich hatte das nämlich in einem ähnlichen Ausmaß auch mit Corona und den Impfungen. Daran sind ja auch Menschen gestorben und daran war es ja, das war ja auch schwierig, da irgendwie mit Fakten zu argumentieren. Und das ist jetzt gerade wirklich, also ich sehe da auch sehr viele Parallelen, so wie sie das jetzt auch gerade gesagt hat. Und dazu fand ich das so schön, oder was heißt schön, aber es hat mich sehr berührt. Ich habe die Folge von Studio, nee, wie heißt es? Show? Studio Schmidt.
Studio Schmidt.
Ja. Liebe Grüße an den Kollegen von ZDF Neo. Der hatte nämlich eine, jetzt kam er zurück aus der Pause und hat eine Spezialfolge auch zu diesem Thema gemacht und der hatte Vassili zu Gast. Und Vassili hat auch einen Podcast, der heißt Machiavelli. Das ist an dieser Stelle auch eine Empfehlung und die kann ich tatsächlich sehr gut empfehlen. Die letzten Folgen sind sehr eindrucksvoll. Vassili hat nämlich sowohl, ich sag mal, Beziehungen in Familie in der Ukraine als auch in Russland, war vor kurzem erst in Moskau, um sich da ein Bild zu machen, kann das alles sehr gut einschätzen, ist gleichzeitig halt auch einfach ein Journalist, der versucht, das auch einfach schon seit vielen, vielen Jahren beruflich für ihn einzuordnen. Mhm. Und er hat in dieser Show gesagt, es wird immer schwerer, sich frei zugängliche Informationen zu beschaffen in diesem Land. Deshalb werbe ich auch dafür, Menschen, die in Deutschland leben und Russisch sprechen, Familie in Russland haben, den direkten Dialog suchen, den Menschen erklären, was da passiert, nicht sagen, wie es so häufig heißt, «Давайня политике», lass uns nicht über Politik reden, ein bekannter Satz in Russland.
Oh Mann, ja, kennt man, ne?
Kennt man auf jeden Fall, also ich kenne den auf jeden Fall auch. Lass uns nicht streiten, aber es geht hier nicht um Streiten oder nicht Streiten, sagt er. Es geht darum, einen sinnlosen Krieg zu stoppen. Deshalb ist es ganz wichtig, mit Verwandten, Angehörigen und Freunden in den Dialog zu treten, ihnen zu erklären, was da passiert und unabhängig zu informieren, weil das ist in Russland eigentlich so nicht mehr möglich.
Ja, so. Also er hat mir schon sehr aus der Seele gesprochen, ja. Aber ich habe dann gleichzeitig oder vielleicht ein paar Stunden später dann auch gedacht, okay, es ist sehr, sehr leicht gesagt, aber sehr schwer getan.
Es ist sehr schwer getan.
In den Dialog treten, ey, bei so einem Thema ist einfach Katastrophe. Also bei mir ist es gerade nur so, ich spreche zwar nicht mit Menschen, die an die Propaganda glauben,
ja.
Glaube ich zumindest und hoffe ich sehr zumindest, weil solche Wörter kommen da nicht oder mhm. solche Aussagen, ganz schlimme Aussagen, die sich manche jetzt reinziehen müssen, kommen da jetzt auch nicht von meiner Familie. Aber das Einzige, was bei mir immer ist, ich versuche immer zu dem Thema durchzudringen und ich versuche immer zu fragen, so was denkt ihr denn jetzt gerade über den Krieg in der Ukraine?
Ja.
Wie geht's denn euch in Russland? Was fällt euch überhaupt ein zu dem Thema? Kann ich euch auch irgendwie helfen oder kann ich euch eine Information geben oder sonst was? Und das Einzige, was dann immer kommt von mehreren Menschen aus Russland, also ist immer die Reaktion. Ach, Вика, зачем мы об этом говорим? Давай лучше расскажи, как у тебя дела.
Warum reden also, wir darüber? Erzähl mir doch, wie es bei dir geht. Ja?
Genau, die wandeln dieses Gespräch immer um und führen das quasi auf mich zurück und sagen, ach komm, ist doch alles egal. Mhm. Erzähl mir doch lieber, wie es dir mhm. geht. Was gibt's denn Neues bei dir?
Ja.
Was gibt's bei dir Neues auf der Arbeit und so? Was hast du wieder gerissen? Was gibt's bei dir im Privaten und so?
Ja.
Ich denke mir so, oh, ja, ich weiß, dass du dir Gedanken machst um mich und ich weiß auch, dass du dich um mich sorgst.
Aber vielleicht sollten wir gerade dieses unangenehme Gespräch führen. So, vielleicht sollten wir das einmal kurz ansprechen, den Elefanten im Raum. Wie kann man das denn nicht ansprechen in der aktuellen Zeit, weißt du?
Ja, und weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich habe mehrere Gespräche geführt, also immer auf WhatsApp geschrieben mit den Leuten. Und irgendwann hat mein Cousin mir auch kurz geschrieben und zum 8. März gratuliert, der Weltfrauentag. Können wir gleich mal auch drüber quatschen.
Riesenfeiertag in Russland.
Riesenfeiertag, genau. Hat mir schön gratuliert mit so einem Bildchen mit vielen verschiedenen bunten Blumen. Das weiß ich immer, Marta,
Mimosen,
zum 8. März.
Im besten Fall.
Nee, das waren, glaube ich, Tulpen.
Ah, Mimosen, das ist nämlich Mimosen, das, ist das, was ich auch bekommen habe am Frauentag.
Oh. Genau. Jedenfalls habe ich einfach nur ganz kurz zurückgeschrieben, danke. Weil normalerweise bin ich sehr offen und herzlich und rede mit den Leuten. Und ich habe einfach nur danke geschrieben und dann habe den auch nicht gefragt, wie es ihnen geht. Mhm. Normalerweise mache ich das immer. Und dann 2 Stunden später kommt eine Nachricht auf WhatsApp von meinem Cousin, der in Krasnodar lebt. Und wie ist es so? Hasst man uns jetzt alle Russen wegen der Ukraine?
Ja.
Und dann hat unser Gespräch kurz begonnen. Mhm. Ich habe ihm erklärt, Moment, darum geht es gerade erstmal nicht, aber ich kann dich beruhigen. Nein, wir Journalistinnen und Journalisten klären gerade darüber auf, dass die russische Bevölkerung nichts mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat, dass Putins Krieg nicht gleich russischer oder der Krieg der russischen Bevölkerung ist und habe ihm das einfach kurz mal erläutert, so wie wir darüber sprechen auch, ein paar Argumente gebracht und der hat mir dann zurückgeschrieben, ach so, ja bei uns erzählt die Propaganda, dass alle jetzt die Russen hassen und dass sich jeder gegen Russland stellt.
Ja, das ist auch das, was ich schon so, was bei mir durchgedrungen ist, da hat mich nämlich auch ein Familienmitglied aus Russland gefragt, ich hoffe, ihr habt aktuell keine Anfeindungen aufgrund eurer Herkunft. So, ich bin da auch gar nicht drauf eingegangen, weil ich dann auch dachte, also die gibt es gerade.
Es ist ein Thema, ja.
Es gibt es, das hatten wir ja auch in der letzten Folge kurz erwähnt und seitdem ist es auch hier und da hochgekocht. Aber darum geht es nicht. Das ist jetzt nicht das eine, es ist natürlich ein total absurdes Ding, was aktuell passiert. So davon, das verurteile ich auf jeden Fall. Aber das wird jetzt natürlich auch missbraucht, um da an den richtigen Leuten wieder diesen Hass zu schüren. Und das ist immer ein ganz ekelhaftes Ding, was da irgendwie abgeht.
Ja, diese Gespräche, also egal, ob jemand für die russische Regierung ist oder gegen Putins Politik ist, führt immer nicht zu dem Punkt, an dem man mit der Person auch darüber sprechen kann, sachlich diskutieren kann, Argumente bringen kann, sondern es führt immer irgendwie zu anderen Aspekten.
Ja, ich führe diese Gespräche aktuell tatsächlich auf einer sehr, also auf einer kleineren Ebene. Also, dass ich zum Beispiel mit jemandem aus Russland, der versteht grundsätzlich, was abgeht, dass es jemand so weiß, dass da Krieg ist, aber so Nuancen kommen dann. Also, oder die man manchmal auch gar nicht dann so einordnen kann, weißt du? Da fehlt dann wirklich so dieses Medienkompetenz-Ding, weil das sind auch Menschen, die hier in Deutschland sind. Also manchmal bekomme ich dann zum Beispiel Links und dann mit dem Kommentar, das ist von einer neutralen Seite aus Russland. Und dann google ich diese Seite und nach ein bisschen Recherche merkt man so, es war mal eine unabhängige Seite, aber das ist es schon seit 8 Jahren nicht mehr. Das ist eine, dieser Konzern oder dieses Unternehmen oder Redaktion, was auch immer, gehört einem Unternehmen und das wiederum ist wieder Putin nah, weißt du? Also ist dann so ein bisschen verwoben, aber man findet das eigentlich heraus. Man muss eigentlich nur danach suchen. Ich weiß zwar nicht, ob man das in Russland herausfindet, in Deutschland findet man das heraus. Und dann sage ich das und sage, hey, nee, und dann musste ich das nochmal erklären, so, das ist keine neutrale. Und sie war wirklich der Auffassung, das ist auf jeden Fall eine neutrale Seite, das ist nicht für oder gegen irgendjemanden. Doch, das, genau das ist es. Das kann man wirklich nicht.
Und wie hat sie reagiert?
Es war so, ja, okay, ist ja auch egal. Ich schaue mir auch ganz viele andere Nachrichten an, war dann. Oder, keine Ahnung, manchmal bekomme ich was weitergeleitet über den ukrainischen Präsidenten. Dieses Video zeigt ihn zum Beispiel in einem schlechten Licht. Und das war so, oh mein Gott, ja, schau ihn dir an. Und ich denke, und dann muss ich halt sagen, also keine Ahnung, dieser Mann führt gerade Krieg irgendwie seit weiß nicht wie vielen Tagen, der ist vielleicht auch müde, der schläft vielleicht auch nicht und dann ist er so, nee, da ist auf jeden Fall was faul und so und dann muss ich immer wieder sagen, hey, so du weißt es nicht, hör auf, bitte schick das nicht weiter, weil allein so eine weitergeleitete Nachricht, allein das, damit beeinflusst man, wie Leute Sachen wahrnehmen, weil du leitest es einmal weiter, die Person leitet es 5-mal weiter und auf einmal ist das Ding größer, als du denken kannst und dann kannst du es nicht mehr zurückverfolgen und auf einmal hast du die ganze Sache in einem anderen Licht dargestellt und beeinflusst. Also deswegen bin ich gerade so vorsichtig damit, was ich zeige, was ich wem teile, was ich hier in diesem Podcast sage und so. Also wenn es nicht offiziell irgendwo geprüft werden konnte, hier unabhängig, dann sagen wir das ja auch immer dazu, weil wir uns einfach unserer Verantwortung absolut im bewusst sind, dass es gerade um Kleinigkeiten geht. So Kleinigkeiten, die so wichtig waren wie noch nie gefühlt.
Mm, so. Total.
Aber die große Frage ist ja, wie redet man jetzt mit den Leuten?
Wie redet man jetzt genau mit den Leuten? Wie überzeugt man sie, wenn man es überhaupt machen kann? Und sollte man das auch? Es gibt eine Seite, die wir gefunden haben bei unserer Recherche zu der Folge. Mhm. Und die heißt papapaver.ru, oder? Ist das?
.com gibt's auch auf Englisch, /en. papapover.com/en gibt es das auf jeden Fall auch. Wir verlinken es auch in den Shownotes. Hat auch Vasili, glaube ich, in seiner Story geteilt. Dann sind wir der ganzen so ein bisschen auf den Grund gegangen. Das ist ein ukrainischer Blogger, der hat diese Seite ins Leben gerufen, wo er versucht, seinem Vater, der dem russischen Fernsehen glaubt, zu erklären, was wirklich abgeht. Also übersetzt heißt Papa Pavet sowas wie Papa, glaub mir.
Glaub mir.
Genau. Ja. Er ist eigentlich Gastronom, der Mensch, der das betreibt, diese Seite in der Ukraine, hat vorher einen ja so relativ fröhlichen Feed gehabt bis vor kurzem und hat dann wohl auf Instagram, ich habe ein Interview mit ihm gesehen, gepostet, ja, mein Vater glaubt mir nicht und das haben dann wohl super viele Leute geteilt, gefühlt, kommentiert und gesagt, mir geht's genauso. Der Clou an der Sache ist, der Typ ist eben in der Ukraine und sein Vater ist in Russland. Und dann hat er eben in diesem Interview gesagt, das ist gerade ja sehr, sehr leicht für Verwandte oder mit Verwandten zu sagen, ganz ehrlich, die gibt's für mich nicht mehr, weil die haben eine andere politische Meinung. Deswegen, wir reden nicht mehr miteinander. Er sagt aber, nein, stellt euch, redet miteinander, versucht ruhig und einfach zu antworten. Er hat nämlich herausgefunden, dass sein Vater in einer Parallelwelt lebt, in der ihm das ganze Leben lang gesagt wurde. Also er vergleicht es so mit seinem Vater wurde 20 Jahre lang gesagt, der Baum ist grün. Der Baum ist grün, der Baum ist grün, der Baum ist grün. Und dann kam er und hat dann seinem Vater erzählt, nee, der Baum ist eigentlich rot. Und er war dann so, Alter, spinnst du? Ja, so, mir wurde 20 Jahre lang gesagt, dass der Baum grün ist, der ist doch nicht rot. Ja, und von diesem...
Keiner Vergleich auch.
Ja, das hat er in diesem Interview, fand ich irgendwie ganz spannend, das hat er in einem russischen Interview erzählt. Und das fand ich dann irgendwie so eindrucksvoll, weil, ja, wie willst du von so einer Theorie wegkommen, wenn dir 20 Jahre lang was anderes erzählt wurde? Er sagt, es ist eben ein extrem langer Prozess. Und der ist auch nicht mit einem Gespräch gemeistert. Also das ist dann schon mal so ein Spoiler. Ihr könnt euch ja die Seite mal anschauen. Das sind ein paar Tipps. Wir können auch ganz kurz an dieser Stelle vielleicht ein Telefonat zeigen. Er hat nämlich eines der vielen Telefonate, das er mit seinem Vater geführt hat, aufgenommen. Und das ist nicht gelistet auf YouTube beziehungsweise auf seiner Seite eingebunden. Und das ist genau davon ein Ausschnitt.
Hallo.
Pap.
Привет, Миша, как дела?
Привет, нормально. Слушай, я был после нашего прошлого разговора чуть-чуть так в шоке, потому что, ну, мы с тобой родные люди, ты мой отец, я твой сын, и я звоню тебе, чтобы рассказать о том, что у меня сейчас происходит, и в моей жизни, и в моей стране, то, что я вижу своими глазами, а ты мне не веришь, и это какое-то безумие.
Ja, und das ist so krass, es ist ein 7-minütiges Interview, das geht dann auch noch eine Weile weiter, also jetzt nur ganz kurz so für euch, der fragt ihn einfach so, hey, hör zu, nach unserem letzten Gespräch war ich ein bisschen im Schock, wir sind ja родные люди, wie übersetzt man das? Wir sind Familie,
wir sind doch so Familie, Verwandte, nee, wir sind unsere Leute. Man
wir
sagt
sind unsere
das immer,
eigenen
sind
Leute,
zwei,
das ist so ein Begriff, ja, ne? Den kann so man gar nicht so richtig übersetzen.
Wir gehören zusammen,
wir gehören zueinander.
Genau.
So, wir gehören doch uns so. Du bist mein Vater, ich bin dein Sohn, ich rufe dich an, um dir zu erzählen, was bei mir gerade passiert in meinem Leben, aber auch in meinem Land. Also als dann der Angriffskrieg gestartet hat in der Ukraine, hat er ihm das wohl erzählt. Das, was ich in meinen Augen sehe, aber du glaubst mir nicht, das ist absurd, das sagt er eben einfach direkt in diesem Gespräch. Und dann sagt er, ich habe das Gefühl, das ist nicht richtig, ich wollte gerne unser Gespräch fortsetzen, ich will, dass du mich hörst und verstehst und ich will dich aber auch hören und verstehen und ich will dir auf deine Fragen antworten. Boah, und es gab so Momente in diesem Gespräch, so bei Minute 6, ein bisschen Tränen in den Augen gehabt, weil du hast so das, du hast irgendwie so ein bisschen ratterndes Hören bei dem Vater und auf einmal... Der erzählt nämlich so über seine Familie und so. Und er redet darüber, wie Kinder gerade psychologische Hilfe brauchen, weil die nicht aufhören können zu weinen und Angst haben. Und auf einmal sagt der Vater halt so, ey, so, ich mach mir doch Sorgen um euch. Und er so, ja, ich weiß. Und auf einmal hast du das Gefühl, das ist so, die gehen so einen Schritt aufeinander zu.
Mm.
So, die haben es irgendwie geschafft, nach super vielen Gesprächen, nach super vielen so hin und her. Und er hat auch gemeint, er hat beim ersten Moment gar nicht alle Fakten gehabt. Du wirst ja mit Fakten quasi, siehst diese oder hörst diese Fakten,
so geschüttet.
Auf die kannst du gar nicht antworten. Und er hat gemeint, das ist auch okay, dann geh zurück, sammel dich nochmal, versuch's nochmal und, er hat auf dieser Seite eben quasi geschrieben, so was man tun kann, ruf deine Familie, deine Freunde an, rede mit ihnen und vor allen Dingen ruhig. Das ist halt das, was man bei ihm auf jeden Fall raus hat, so dieses, versuch die Emotionen rauszunehmen, versuch die Spannung rauszunehmen. Er sagt, okay, was sage ich meinem Vater, wenn er der Kreml-Propaganda glaubt? Ja, dass es keinen Genozid der russischen Bevölkerung gibt erstmal in der Ukraine. Das ist nämlich das, was die so erzählen. Aber genau, dass es eben keine Beweise und Fakten gibt, wie wir ja gehört haben, hilft das aber auch nicht immer. Ja, und dann, was soll man machen?
Ja, es ist quasi wie so eine Art, so ein Guide, wie so eine Art Ratschläge, einfach, wie man doch die ersten Schritte schafft, um mit der eigenen Familie zu sprechen. Es ist natürlich auch erstmal, glaube ich, sehr viel für eine Person, die die Seite jetzt öffnet. Aber es ist, wie gesagt, es ist so ein Projekt von ihm persönlich, weil er das aus einer persönlichen Geschichte, aus einer persönlichen Erfahrung einfach rausgebracht hat, mit Hilfe von anderen Leuten, wie man mit Menschen spricht. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen diese komplette Seite, papapover.com, sieht so ein bisschen auch aus, als wäre das für so ein Kind gemacht, weil die Schrift auch so groß teilweise ist, teilweise sehr wirr und da gibt es so ein paar Bilder, die als hätte das ein Kind gemalt, so ein Haus sieht man da und einen Zaun und Blumen und dann steht in Kinderschrift Papa, glaub mir und plötzlich oben aufs Haus fliegt aber eine Bombe, also es wird alles so ein bisschen sehr einfach
dargestellt,
genau, visuell einfach dargestellt, damit die Leute das verstehen.
Und auf der russischen, also falls ihr Russisch lesen, schreiben, verstehen könnt, da gibt es auf jeden Fall auch dann so eine Art Q&A, also so die typischen Fragen, die dann so kommen, die typischen Fakten und wie man darauf antworten kann.
Ja, das ist richtig cool. Also wirklich, wenn man sich da mal informieren will, kann man das auch machen. Nicht nur, damit ihr irgendjemanden überzeugen wollt, sondern auch für sich selbst. Ich habe da auch viele Sachen irgendwie gelesen und dachte, ja, stimmt, so kann man auch eigentlich für sich selbst viele Dinge verargumentieren. Zum Beispiel gibt es ja immer diese Behauptung, die aus dem Kreml kommt, dass, also da steht auf Russisch, na Donbassе 8 лет происходит геноцид русских. Also 8 Jahre lang fand im Donbass russischer Völkermord statt. Also Donbass ist dieser Donetsk-Becken, das ist eine Region im Südosten der Ukraine, die grenzt an Russland und da liegen eben die umkämpften Regionen Donetsk und Luhansk, bei denen schon seit 2014 Krieg herrscht. Was antwortet man da drauf? Und da steht da sowas wie ganz einfach geschrieben, Papa, Völkermord ist eine Aktion, die auf die vollständige oder teilweise Vernichtung einer Gruppe von Menschen abzielt, national, ethnisch, rassisch oder religiös. Russland konnte der Welt keine Beweise für solche Aktionen der Ukraine gegen die russischsprachigen Personen liefern. Übrigens, auch Beobachter aus der OSZE und Russland ist Mitglied der OSZE. Also OSZE ist diese Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die schicken auch immer wieder Teams in verschiedene Kriegsgebiete und Orte, um zu überprüfen, was da wirklich abgeht. Und anscheinend sitzen auch einige russische Menschen oder Menschen aus Russland in der Organisation, die das auch nicht beweisen konnten, dass dieser Genozid da stattfindet. Auf jeden Fall, solche Infos kommen da mit auch rein. Oder zum Beispiel, das habe ich auch schon voll oft gehört, irgendwie dieses, aber voll viele Gebiete von der Ukraine, das ist doch eigentlich Russland.
Ja, das habe ich auch sehr oft gehört.
War doch früher auch immer Russland.
Das habe ich oft gehört.
Und da steht dann, die Länder oder die Gebiete jedes Landes gehörten schon mal jemand anderem. Also es gab mal eine Zeit, wo einige Gebiete überhaupt niemandem gehört haben oder überhaupt jemandem anderen gehört haben. Die zivilisierte Welt erkennt die Grenzen moderner Länder an. Und es ist illegal, die Gebiete anderer Völker einseitig zu annektieren. Also das nennt man dann Annexion. Es wird so alles erklärt, dass es illegal ist. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr informativ und sehr, sehr viel, was man da für sich selbst lernen kann. Checkt das mal. Papa Pavel, oder Papa Pover.
Ja, zum Schluss sagt er, es ist schwer, mit ein paar Anrufen und Gesprächen das wieder wegzumachen, was professionell durch die Medien über viele Jahre vermittelt wurde. Aber er sagt, wie bei seinem Vater, es ist möglich. Also der Vater hat es ihm im Endeffekt geglaubt. Wie gesagt, sagt uns auf jeden Fall mal Bescheid und verausgabt euch bitte nicht. Das ist mir auch an dieser Stelle noch wichtig. Fühlt euch jetzt, also der Vassili sagt natürlich, wir haben irgendwie eine Pflicht gerade und wahrscheinlich haben wir die auch. Und ich versuche zum Beispiel auch immer, wo es geht. Aber ich glaube, im besten Fall müssen wir auch immer gucken, dass wir uns damit nicht komplett verausgaben, weil in der aktuellen Zeit geht es uns ja beschissen genug irgendwie. Und deswegen, tankt zwischendurch auf jeden Fall immer wieder Kraft, dass ihr eben diese Gespräche führen könnt. Von daher, lasst uns auf jeden
Fall.
Aber
müsst ihr halt nicht. Ihr müsst es nicht machen.
Lasst uns auf jeden Fall wissen, ob ihr solche Gespräche geführt habt in letzter Zeit, ob ihr sie führen musstet, ob ihr es vielleicht machen werdet, was geholfen hat, was nicht geholfen hat. Auch wenn es nicht so gut gelaufen ist, sagt uns auf jeden Fall mal Bescheid, schickt uns es entweder als Sprachnachricht oder schreibt uns eine Mail an miettemädchen@dasding.de, dann können wir das vielleicht in der nächsten Folge auch nochmal thematisieren. Würde mich nämlich total interessieren.
Genau, also ich habe ja gerade eben über den 8. März gesprochen und bevor wir das jetzt unausgesprochen dastehen lassen, kurz, 8. März war Weltfrauentag, ist klar, in Russland ist es ein ganz besonderer Feiertag, da werden Mütter, junge Frauen, alte Frauen, Omas, alle irgendwie gefeiert, die bekommen Blumen und Gedichte und ich weiß noch, in der Schule habe ich früher so Lieder gesungen für meine Mutter. С днём восьмого марта, мама дорогая, будь здорова, мама, мама дорогая.
Ich wusste nicht, dass es ein extra Lied dazu gibt. Ja. Wow.
Habe ich im Kindergarten gesungen.
Ich weiß noch, mein allererstes Geschenk, an das ich mich bewusst erinnere, ist auch zum 8. März gewesen von meiner Mutter. Irgendwie so das erste Nagel-Manikürset. Ne? Natürlich, weil die junge Frau braucht das natürlich. ich habe mich auf jeden Fall, selbst hier in Deutschland, habe ich wahrgenommen, dass das ein wahnsinnig großer Feiertag ist dort.
Ja. Ja, und es ist absurd, dass Russland diesen Tag feiert und gleichzeitig einfach, ja, Putin die Ukraine angreift und dort einfach Frauen gerade vor Krieg und Gewalt flüchten. Mhm. Ja, und genau deswegen gab es auch so einen stillen Protest in Russland von einer antikriegerischen Feministinnengruppe, das ist jetzt voll kompliziert ausgedrückt, aber so nennen die sich. Mhm. Das sind wirklich viele, viele Frauen, die sich für die Rechte von Frauen einsetzen und jetzt haben sie es quasi zur Aufgabe gemacht, in diesem Krieg in der Ukraine aufzuklären. Auf vielen sozialen Netzwerken posten die ständig immer mal wieder Dinge, wie sie auch gegen den Krieg protestieren und auch immer wieder natürlich ihre Sicherheit riskieren. Und jetzt haben sie am 8. März, also kurz vorm 8. März vor diesem Weltfrauentag, eine Aktion gestartet, dass sie bitte keine Blumen brauchen. Sie brauchen einen stillen Protest gerade in Russland, dass Leute auf die Straßen gehen, protestieren, still gerne mit Schildern oder sonst was, wo Nein zum Krieg zum Beispiel steht, wo sich Leute gegen die Regierung positionieren. Und vor allem aber haben sie geschrieben, wir möchten, dass sich die Leute weigern, den 8. März zu feiern. Schenkt uns keine Blumen, sondern legt Blumen nieder. Und zwar, Blumen sollten gelegt werden in Erinnerung an die Gefallenen, an die toten Zivilisten in der Ukraine. Und es wurde sogar so eine Uhrzeit vereinbart, wo Blumen an jedem Denkmal in jeder Stadt niedergelegt werden sollten.
Und wurde daraus was? Also wie war das dann tatsächlich an dem
unglaublich
Tag?
Unglaublich krass, was da los war, wie viele Leute und wie viele Städte sich dieser Aktion angeschlossen haben. Mhm. Und die haben dann ganz, ganz, ganz viele Fotos gepostet. Wirklich, ich bin in so einer feministischen Telegram-Gruppe aus Russland. Mhm. Und die haben unglaublich viele Fotos aus wirklich vielen, vielen, vielen Städten Russlands gepostet, wo einfach nur Blumen liegen an einem Denkmal. Normalerweise sind ja diese Denkmäler überall verteilt in ganz Russland. Da geht es um den Zweiten Weltkrieg. Jetzt eben auch Ukraine und immer neben diesen Blumen lag dann so ein Zettel Nein zum Krieg auf Russisch. Also dieser stille Protest mit der Hoffnung einfach sehr, sehr viele Leute zu erreichen und auch über diesen Protest haben dann auch zum Beispiel so Sender wie BBC berichtet oder auch die italienische Elle hat dazu einen Artikel gemacht und das erzählt, dass es eben diese Gruppe gibt, Feministka Antivoyenne Sopratsivlenie, so nennen die sich, genau.
Ich könnte das niemals aussprechen.
Ja, ich hoffe, ich habe es also richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall so Fazit, Blumen sind besser als Kugeln, legt sie an die Denkmäler und wir wollen zu diesem Tag keine Blumen bekommen. Ja, fand ich irgendwie eine krass mutige Aktion, voll schön.
Ja, apropos mutige Aktion, können wir ja direkt mal zum Jetzt-Talk kommen.
Oh ja.
Weil jetzt zu diesem Zeitpunkt, das geht gerade durch die Welt, ey. Dieses Video von dem Первый канал, also der kremlnahe Staatssender. Das ist sowas wie, ich würde sagen, kann man sagen Tagesschau dort? Also
das
nur,
kann
dass
man sagen,
natürlich
nur,
die Tagesschau nicht. Genau. An dieser Stelle natürlich, dass das Staatsfernsehen was anderes ist als das, was bei uns öffentlich-rechtlich ist. Auf
das
jeden
ist der
Fall. Ich
größte
hoffe, das wisst ihr.
Fernsehsender in Russland.
Genau. Aber also, so von der Beliebtheit oder so Größe her meinte ich jetzt. Das ist einfach ein riesiger Sender.
Ja.
Zur Primetime war, so wie ich das verstanden habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann das war.
Um 21 Uhr.
Ah ja, genau. Und ihr habt es vielleicht gesehen.
Vremya heißt die Sendung.
Genau, Vremya. Und ihr habt es vielleicht gesehen, eine Frau rennt durch diese Live-Sendung und hält ein Schild hoch. Und auf diesem Schild oder auf diesem Plakat steht eben, kein Krieg, beenden Sie den Krieg, glauben Sie der Propaganda nicht, hier werden Sie belogen, Russen gegen den Krieg, und hat eben die ganze Zeit jetzt Vajnir und sowas, stopp den Krieg, nein zum Krieg und sowas, gerufen und dann wurde sofort innerhalb von ein paar Sekunden weggeschaltet. So,
ja, wir hören da mal kurz rein.
Сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарств.
Ja. Wurde abgebrochen natürlich, wurde dann plötzlich ein anderes Bild gezeigt, ein Bild aus dem Krankenhaus. Und oh, wir haben ja noch telefoniert gestern, gestern Abend, weißt du noch?
Ja, und dann wurdest du auf einmal weiß im Gesicht.
Ja, und wir haben über was ganz anderes gesprochen und ich so, Moment, Valeria, Moment, was passiert da gerade? Ich habe einfach nur meinen Insta-Kanal auch gescrollt und eben einer hat es gepostet und ich so, ey, Valeria, das ist der Kanal, mit dem ich eigentlich in Russland auch aufgewachsen bin. Die Moderatorin sitzt da seit 1995 an diesem Stuhl und moderiert diese Sendung und hinter ihr rennt irgendeine Frau mit einem Plakat, nein zum Krieg, was ist da los? Müssen wir darüber reden? Also für mich war das direkt so, oh mein Gott, ich verbinde so viel auch mit diesem Sender, obwohl ich die natürlich nicht gucke, aber ich kenne den aus meiner Kindheit.
Du hast gemeint, die Moderatorin und kennst du, also quasi war auch irgendwie dein Vorbild oder sowas? Kann man das so sagen? Oder beziehungsweise als Kind fandest du sie wahrscheinlich einfach toll oder nicht so?
Also ich habe sie nie bewundert, aber ich habe immer gedacht, wow, die ist so straight, die guckt in die Kamera, die liest die Nachrichten vor. Ja, wahrscheinlich, ne? So ganz also 1995, da war ich.
Ja, da hast du wahrscheinlich noch nicht so ganz verstanden, klein, was du dir da anschaust, ne? Also.
Genau, habe ich eben, genau. Und die war ja auch relativ jung. Jetzt ist die. Es ist so witzig auch bei der Moderatorin, im Wikipedia-Artikel steht, die ist entweder 1961 oder 1965 geboren. Das weiß man irgendwie nicht.
Okay.
Ja, jedenfalls eine bekannte Moderatorin, der erste russische Kanal, Staatsfernsehen, kontrolliert vom Staat. Und dann rennt da diese Redakteurin übrigens auch von dem Sender.
Genau, das weiß man mittlerweile, wer
durch
das ist.
Das Bild.
Und sie hat dann vorher wohl ein Video zu dieser Aktion aufgenommen, um das zu erklären. Und das hat sie dann auch veröffentlicht. Auch das wird gerade sehr oft geteilt. Darin sagt sie eben, sie schämt sich, für diese russische Staatspropaganda gearbeitet zu haben. Sie hat zu einem offenen Protest gegen den Krieg aufgerufen. Nicht mehr nur stillen, ne, sondern wirklich offener Protest. Sie sagt übersetzt darin sowas wie, das, was jetzt in der Ukraine geschieht, ist ein Verbrechen. Russland ist der Aggressor. Die Verantwortung für diese Aggression liegt nur auf dem Gewissen eines Menschen. Und dieser Mensch ist Wladimir Putin. Wir haben 2014 geschwiegen, als das alles anfing. Wir sind nicht für die Demonstration rausgekommen, als der Kreml Nawalny vergiftet hat. Das war ja auch noch alles. Wir haben dieses menschenfeindliche Regime einfach nur stillschweigend beobachtet. Vielleicht ganz kurz, Nawalny ist so Oppositioneller von Putin gewesen, kann man das so sagen.
Der größte Kritiker Putins.
Genau, und dann wurde er ja vergiftet. Auch das sagt sie stillschweigend beobachtet. Jetzt hat sich die ganze Welt von uns abgewendet. Wir, die russischen Menschen, können denken und sind klug. Es liegt nur an uns, diesen ganzen Wahnsinn zu beenden. Geht demonstrieren, fürchtet nichts. Sie können uns nicht alle einsperren. Wow.
Ja, und danach alle, also wirklich auch bei uns heute in der Radioredaktion, wo ich gearbeitet habe, okay, sie wird doch nie wieder zurückkommen, oder? Sie ist verschwunden jetzt.
Ja, das war dann auf einmal, wusste man nicht, wo sie ist. Selbst die Anwälte hatten wohl keinen Kontakt zu ihr und so. Es war dann so, okay, ihr drohen jetzt rein theoretisch 15 Jahre Haft laut diesem neuen Gesetz, weil sie hat ja jetzt alles quasi gesagt, was sie nicht durfte. Und auf jeden Fall, ich glaube sogar Ukraines Präsident Zelensky, habe ich dann gelesen, sagte wohl in diese Richtung, er sei dankbar für Russinnen und Russen, die nicht aufhören, die Wahrheit zu sagen. Also das ging bis zu ihm durch, weil, wie gesagt, das ist ein Sendeplatz, auf den das ganze Land jetzt und nicht nur das ganze Land, sondern die ganze Welt auf einmal erfahren hat. Wenn sie es vorher
Millionen
nicht gehört haben, dann haben sie es jetzt gehört,
das an,
dass da irgendwas ist, wobei sie höchstwahrscheinlich in irgendeiner Form was von diesen Protesten sowieso schon mitbekommen haben, aber noch nicht auf diesem Platz, sagen wir es so. Also deswegen ist diese kleine Geste, für uns kleine Geste, einfach riesig in diesem Land, kann ich mir zumindest vorstellen. Weißt du mittlerweile, was aus ihr geworden ist?
Ja, heute Abend, also wirklich vor 2 Stunden, wir zeichnen jetzt Dienstagabend auf. Und vor 2 Stunden kam die Meldung, dass sie aus dem Gericht rausgekommen ist und wohl mehrere, viele Stunden oder sogar 2 Nächte nicht geschlafen hat. War Sutka, sind doch zwei Tage,
Nächte?
Genau.
Irgendwie so.
Auf jeden Fall sowas wie 2 Tage nicht geschlafen hat, total verwirrt ist, 14 Stunden Anhörung hatte, jetzt rausgekommen ist, hat ein Interview vor Reportern und Reporterinnen gegeben und jetzt ist es so, sie wird bestraft, muss 30.000 Rubel zahlen, klingt viel, ist aber sehr wenig, 256,28 Euro.
Wer sagt diese Zahl?
Diese Zahl nennt ihr Anwalt unter anderem und auch eine und mehrere Medien jetzt gerade.
Okay, ja krass, ne? Im Endeffekt dann doch nicht
genau,
so mit Drohung.
Aber bei dieser Strafe geht es gerade nicht um den Auftritt im Fernsehen, sondern 30.000 Rubel muss sie jetzt zahlen für ihren Social Media Post. Das bedeutet, welche Strafe auf sie jetzt zukommt, also was, es wird ja jetzt noch wahrscheinlich ermittelt, wegen des Auftritts im Fernsehen weiß man nicht. Es ist halt nur wegen des Social Media Posts, wo sie aufgerufen hat zum Protest.
Ja.
Und es hatte auch schon der Sprecher der Staatsduma in Russland gesagt, dass das wohl eine Frau ist, die sich überhaupt nicht um das Land und um unsere Leute schert und es wird jetzt noch gegen sie ermittelt und sie hat so, er hat so Wörter benutzt wie Huliganske Povedenie oder irgendwie sowas.
Rebellisches Verhalten oder sowas, ne?
Ja, und so nach dem Motto, ja, war jetzt viel am Platz und jetzt wird gegen sie ermittelt. Also man weiß jetzt wirklich nicht, was da noch auf sie zukommt, aber unglaublich mutig und eine Heldin für ganz, ganz viele Menschen jetzt in Russland und der Ukraine und ja auch in anderen Staaten, die sich gegen den Krieg stellen.
Und was ich dann so krass finde, woran man merkt, dass es halt bis zu uns durchdringt, dass wir manchmal nicht ganz auseinanderhalten können, was daran stimmt und was nicht. Ich glaube, ziemlich schnell, nachdem dieser Hype dann so war, gab es aber eben auch die Gerüchte, dass es vielleicht fake ist, also dass das gestaged ist von der russischen Regierung. Es gibt dann auch, das habe ich beim ZDF gelesen, einen viralen Tweet von einem ukrainischen Parlamentsabgeordneten, der sagt, dass es vielleicht eben ein Fake ist, weil er sagt, dass es damit die öffentliche Meinung in Europa und der USA mit der russischen Bevölkerung sympathisieren lässt, um die Sanktionen und Strafen vielleicht abzuschwächen. Aber laut dem ZDF gibt es dafür keine glaubwürdigen Hinweise, dass es ein Fake ist. Bekannte russische Oppositionelle schätzen die Aktion auch als echt ein. Und das ZDF schreibt auch, dass es wohl nicht so sinnvoll wäre, wenn der russische Staat auf einmal eine Sendung wie Vremya dafür nimmt, um so eine Aktion zu machen, weil der Protest gegen den Krieg bisher noch nicht so eine breite Zielgruppe erreicht hat, wie die Sendung es tut. Das heißt, mit der Aktion würden sie sich selbst so ein bisschen ins eigene Fleisch schneiden. Von daher ist es eigentlich das Gegenteil von dem, was sie machen will. Aber da habe ich dann so, fand ich das so krass, dass es dann sofort so diese Gegenstimmen gibt und du auf einmal wieder nicht weißt, war das jetzt zu schön, um das zu glauben? Weißt du, was ich meine?
Ja,
auf jeden Fall
ich
gerade
weiß.
Wahnsinnig absurd. Ja.
Wow. Ja, man muss im Netz gerade sowieso alles kontrollieren, was man sieht, bis ins Detail.
Ja.
Oh Gott, aber ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass jemand mit Asnavitsi Vainu, also dieses Wort Krieg, einfach mittendrin in einem Millionenfernsehen verwendet, was ja eigentlich verboten ist überall.
Darf
aber
ich dich
wer
was
weiß,
fragen?
Ey? Ja.
Ich habe mir nämlich die Frage gestellt, wenn wir jetzt in Russland gewesen wären, hätten wir den Mut, irgendwas zu sagen? Es ist so schwer.
Es ist so schwer.
Weil ich weiß nicht, also ich meine, wir sind Journalistinnen hier, die jetzt hier in diesem Land glücklicherweise sagen können und dürfen, was wir wollen. So, nicht was wir wollen, aber halt, wir haben keine Zensur, so, ne? Wir haben Pressefreiheit und sowas. Und wir haben ja auch neulich darüber gesprochen, dass das sich potenziell ja auch auf unser echtes Leben auswirken kann, weil wir uns aktuell nicht so ganz sicher sind, ob wir jetzt auch allein, dass unsere Podcast-Folge Krieg in der Ukraine heißt, wie einfach wir wieder zurück nach Russland gehen könnten, ob wir dann von da wieder zurückkommen und so, ne? Jetzt ist halt
also
alles.
Also ich gehe jetzt erstmal nicht dahin.
Ich auch nicht. Es ist halt alles jetzt.
Es ist traurig, da ist meine Familie,
ja, aber
ich
kann
mir
gerade nicht sicher sein, ob wir wirklich wieder zurückkommen. Also es besteht für uns eine reale Gefahr, dass da wirklich was passiert. Und wenn wir jetzt schon sowas sagen, frage ich mich manchmal, boah, Alter, was würde ich in Russland tun? Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass ich 15 Jahre Haft riskieren würde.
Nee, genau deswegen Hut ab für alle Menschen, die ansetzen,
ja,
die überhaupt mit einem leeren Plakat auf die Straße gehen, die Blumen niederlegen, die irgendwas auch auf Social Media reposten und die Leute da aufklären. Hut ab, Riesenrespekt, Mut. Die Frage ist halt, also ganz viele Fachleute sagen, ey, die Bevölkerung in Russland könnte den Krieg stoppen, indem Millionen von Menschen oder so Kritiker, ne, sagen,
ja,
Millionen von Menschen auf die Straßen
wenn
gehen,
die
protestieren,
alle sagen würden, wir machen nicht
die
mehr
Regierung
mit
stürzen, ne,
ja,
so. Aber weißt du, da geht's immer um eine Familie, da geht's immer um irgendwie
ganz kleine,
deine eigene Schwester, die auf die Straßen geht. Würdest
ja
du riskieren, dass sie 15 Jahre ins Gefängnis muss oder auch 3 Jahre? Ist völlig egal.
Auf der anderen Seite, so fängt's
so
an, ne? So,
ja,
es ist gerade einfach nur wahnsinnig schwer. Ich bin nur so, so, so dankbar, dass ich diese Entscheidung gerade nicht treffen muss. Ach ja, und was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, sind natürlich, ist das Leid, das in der Ukraine während der ganzen Geschichte passiert, was ja noch 1000-mal schlimmer ist als das, was irgendwie in Russland passiert. Von daher da vielleicht nochmal zum Schluss. Wir haben nämlich auch eine Nachricht bekommen von der Tanja. Ich möchte sie einmal ganz kurz vorlesen, weil sie hat uns natürlich auch eine Sprachnachricht gemacht. Das passt auch so ein bisschen zum Netz-Talk, weil ich finde, wenn man gerade auf Instagram oder wo auch immer unterwegs ist, man sieht so viele Aufrufe, spendet hierhin, bitte stell deine Unterkunft hier, da werden Sachspenden, in dieser Stadt werden das und das und das und tausend Sachen werden geteilt und denkst dir so, okay, was mache ich jetzt, ne? Also und dann siehst du wieder, nee, doch lieber nicht, lieber doch spenden, nee, doch lieber spenden, geh lieber dahin, geh zu diesem Hauptbahnhof, mach doch lieber eine Unterkunft und so. Und ich habe das Gefühl, natürlich wird alles irgendwie gebraucht, aber man weiß gar nicht so richtig, was erwartet einen da. Also was braucht man gerade vielleicht am dringendsten? Wo kann man helfen? Was erwartet man, wenn man zum Beispiel auch Menschen, die geflohen sind aus der Ukraine, wenn man ihnen helfen möchte und sie zum Beispiel bei sich zu Hause, weil man ein Zimmer hat oder weiß ich nicht, irgendwie einen Schlafplatz anbieten möchte? Genau, worauf kann man sich einstellen? Und sie hat uns eben geschrieben, dass sie für den, ich lese mal ganz kurz vor, sie ist Tanja vom deutsch-ukrainischen Verein Koloss. Sie hört auch unseren Podcast, hat eben auch Eltern und große Teile aus der Ukraine. Und in diesem Verein in Bremen, daher kommt sie, bekommt sie sehr viele Anfragen von ankommenden Menschen und Unterkunftsmöglichkeiten. Und sie hat uns mal erzählt, wie sie eben so die Lage wahrnimmt und wie sie das auch wahrnimmt mit, also was brauchen die Menschen, die man dann zum Beispiel, das habe ich mich auch immer gefragt, wenn ich so eine Person bei mir, wenn ich Platz habe oder so. Und dann sage ich, ja, okay, bleib halt vielleicht mal eine Nacht. Oder weiß ich nicht, vielleicht brauchen sie ja viel länger. Ich weiß es einfach nicht. Und sie hat uns eben eingeordnet, wie sie das Ganze so wahrnimmt, was Menschen brauchen, die gerade hier ankommen und genau, auf was man sich da so ein bisschen einstellen kann.
Hallo nette Mädchen, ich bin Tanja und ich bin eine Freiwillige vom deutsch-ukrainischen Verein Koloss e.V. Wir alle, sowohl unsere Mitglieder als auch unsere Bekannten, die bereits aus der Ukraine geschafft haben, sind seit Wochen im Schockzustand. Jedes Mal, wenn ich jemanden vom Bahnhof abhole, bekomme ich erzählt, wie schrecklich es in der Ukraine momentan ist. Die Menschen bekommen hier in Bremen an von teilweise mehreren Tagesfahrten und können nicht zur Ruhe kommen, machen sich Sorgen um ihre Verwandten und Freunde, können manchmal hier erst nach Tagen richtig schlafen oder sich wirklich mal eben entspannt hinsetzen und zur Ruhe kommen, Tee trinken und so weiter. Momentan ist jegliche Hilfe gern gesehen. Die Leute sind teilweise einfach unter Zeitstress oder aus anderen Gründen, so schnell es ging, halt nach Deutschland oder zur nächsten Stadt geflohen und haben teilweise einfach keine Zeit gehabt, um die Koffer vernünftig parken zu können. Dementsprechend sind sowohl Sachgüter als auch Unterkünfte oder Spenden, Geldspenden gerne gesehen. Die Leute kriegen von uns zumindest für den Anfang Geld. Wir bringen sie in den Laden, gehen mit ihnen einkaufen, dass sie hier essen können, sich ausruhen können, kein Stressempfinden haben. Wir registrieren sie in den Ämtern für Soziales, dass sie auch für den Anfang Geld kriegen vom Staat. Die Personen aus der Ukraine sind über jeglichen Platz mit einem Dach über dem Kopf froh. Sie sind in den Erstannahmestellen, zumindest das, was ich gehört habe, in Berlin in riesigen Zelten untergebracht worden. Und teilweise haben wir noch Minusgrade draußen in der Nacht. Und deswegen sind sie über jeglichen Dach über den Kopf froh. Die Menschen, die sie annehmen, müssen sich keine Sorgen machen. Also zumindest von uns. Wir beschaffen alles, was nötig ist. Und sorgen uns auch weiterhin um die Menschen, die bei denen wohnen. Die Menschen, die aus der Ukraine flüchten, erwarten nicht viel. Wirklich nicht. Vor allen Dingen, die brauchen einfach ein Bett, wo sie drin schlafen können. Eine Dusche, wo sie sich eben einmal sauber machen können. Vielleicht auch eine Waschmaschine oder irgendwo, wo sie ihre Wäsche einmal durchwaschen können. Und halt eine Möglichkeit vielleicht für ein paar Monate, also ein, zwei, drei Monate, einfach zur Ruhe kommen zu können, sich nicht Sorgen zu machen, keinen Stress zu haben und einfach zu wissen, dass sie hier außer Gefahr sind.
Genau, also das war jetzt erstmal für die Region Bremen. Danke, Tanja, auf jeden Fall, dass du uns.
Danke, Tanja, für die Nachricht.
Genau,
wirklich,
dass du uns ein bisschen.
So, auch so einen guten Überblick einfach verschaffen hat über das, was die Menschen in der Ukraine gerade wirklich aus der Ukraine gerade brauchen.
Genau. Also von daher, davon gibt es natürlich einige, man findet es ja immer wieder, so diese Angebote, wo man Wohnungen, Unterkünfte stellen kann. Ich finde, so kann man sich zumindest vorstellen, so hey, ihr müsst euch nicht, das habe ich nämlich dann auch auf Instagram gesehen, das ist von dem Kanal, wie heißt der, Zusammenleben Willkommen. Die setzen sich auch für WGs und Wohnungen statt Lagern für geflüchtete Menschen ein und so auch gegen Rassismus auf dem Wohnungsmarkt. Und die hatten so einen Post dazu, der, finde ich, passt sehr gut dazu. Da sagen sie auch, wir sollten mal reflektieren, auch was erwarten wir von den Personen, die dann bei uns in der Wohnung sind. Also wenn wir Leute aufnehmen, dass sie dann vielleicht dankbar sind. Und wie geht man damit um, wenn sie es nicht sofort sind? Also wenn sie nicht Dankbarkeit zeigen, weil sie zum Beispiel zu erschöpft sind, weil sie müde oder traumatisiert sind. Und man sollte vielleicht auch keine gemeinsame Zeit oder Kochabende oder sowas erwarten. Vielleicht ja, also je nachdem, ne, kommt auch darauf an. Vielleicht gibt's Leute mit Kindern, die sagen, die brauchen das. Aber man sollte es zumindest nicht erwarten. Man sollte eben auch einfach, also wie gesagt, sie brauchen wirklich meistens gerade nur ein Dach über dem Kopf, eine Dusche, Waschmaschine, was auch immer. Und ja, genau. Das
ja, fand und wenn ich ihr das gerade irgendwie so hört und denkt, ja, ich kann mir wirklich vorstellen, jemanden bei mir zu Hause aufzunehmen, also zum Beispiel auch der Verein Pro Asyl schreibt, dass ihr euch dann am besten an eure Kreis- oder Stadtverwaltung wendet, weil Leute, die nicht bei Freunden oder Familien unterkommen können, die werden bundesweit verteilt und dann auch erstmal auf einem Bundesland und werden dann auch einem Kreis verbindlich zugewiesen. Genau, also da sind andere so Einrichtungen der Kommunen für die Unterbringung zuständig. Da fragt ihr am besten nach. Und auch zum Beispiel auf der Webseite unterkunft-ukraine.de, ganz einfach. Da werden auch wird auch Wohnraum vermittelt oder auch, ich glaube, du hast die Initiative gerade genannt, Zusammenleben Willkommen, ne?
Ja, genau.
Die vermittelt WG-Zimmer, genau, für eine Dauer von mindestens 12 Monaten.
Genau, also auch manchmal gibt's aber auch kürzere, ne? Also manchmal sieht man ja auch, manchmal suchen Familien nur für eine Nacht oder so und kurz eine Bleibe.
Ach so, ja, was mir noch eingefallen ist zu diesem unterkunft-ukraine.de, da geht's nicht nur darum, dass ihr eine Unterkunft anbietet, sondern da geht's auch darum, dass Leute, die eine Unterkunft brauchen, da auch wirklich anklicken können, ich brauche eine Unterkunft und werden dann zu der Stelle weitergeleitet. Also falls
ihr mitkriegt, dass jemand sucht oder genau, so, leitet das gerne weiter.
Wisst ihr Bescheid.
Auch das von Tanja Koloss, das verlinken wir euch alles, wie ihr schon wahrscheinlich wisst, in den Shownotes.
Yes, genau. Ja. Und wir kommen so langsam mal zum Ende der Folge. Ich glaube, die Folge ist auch schon wieder ultra lang geworden.
Halleluja.
Danke, dass ihr mit uns durchhaltet zuhört bis zum Schluss, bis zum bitteren Ende hier von dieser Folge Nummer 15 schon. Wow, krass, ne?
Ja, mega.
So weit sind wir schon gekommen hier mit der Folge. und wir beenden die Folgen wie immer mit einem Aberglauben. Und ich liebe Aberglauben von euch, Leute. Ihr schickt uns die manchmal per DM einfach random hier an Valeria und mich oder per nettemädchen@dasding.de.
Keep it coming, Leute.
Yes, weil also uns fallen natürlich sehr viele Aberglauben noch ein. Macht euch keine Sorgen, aber wir lassen uns gerne inspirieren.
Ja, yeah, auf jeden
Just
Fall.
Saying. Just saying.
Was hast du für einen bekommen?
So, ich habe eine bekommen von die Lena. Lena hat uns was geschickt. Und zwar hat sie unseren Podcast entdeckt, hat sie auch geschrieben, sie ist mit 7 Jahren aus Kasachstan nach Deutschland gekommen, fühlt sich ein bisschen zurückversetzt in ihre Kindheit, in ihre Jugendzeit. Und da ist ja natürlich ein Aberglaube eingefallen. ihre Lieblingsrubrik schreibt sie. Und ich persönlich kenne diesen Aberglauben nicht. Mal gucken, ob du ihn kennst.
Aha.
Sie schreibt, wenn man zum Beispiel spazieren geht, dann links und rechts an einem Laternenmast vorbeigeht, sich sozusagen trennt, muss man sich anschließend die Hand reichen.
Oh.
Das ist irgendwie schön.
Das ist schön. Warum? Weil man sich wahrscheinlich danach zerstreitet oder so, kann ich mir vorstellen.
Kann ich mir auch vorstellen.
Oh Mann,
so
ein Laternenmast
steht ja auch schon immer im Weg, ne? Muss man schon sagen, wenn man auf der Straße unterwegs ist.
Ach, das ist aber ein schöner Aberglauben. Hat irgendwie jetzt gerade auch ein bisschen was Symbolisches, oder? Für diese Folge. Ohne
total
zu viel reininterpretieren zu wollen, aber irgendwie denke ich mir gerade, es ist ein schöner Schluss für diese Folge.
Egal wie groß der Laternenmast ist, ihr könnt euch immer von
die
links
Hand
und rechts die Hand reichen.
Ja, ob mit der Familie oder nicht oder was auch immer, ne?
Ja, finde ich auch voll schön.
Oh Mann, okay. Leute, dann entlassen wir euch in den Nette-Mädchen-Feierabend und hören uns hoffentlich in 2 Wochen wieder. Ja. Schreibt uns bitte, wie immer, weiterhin alle eure Gedanken, Vorschläge, Kritik und so weiter und so fort über nettemädchen@dasding.de. Ihr könnt übrigens alle Folgen auch in der ARD Audiothek hören, aber auch auf allen anderen Podcast-Plattformen. Und,
also Kritik nehme ich jetzt nicht so gerne an.
Ach so, okay, ja, dann am besten keine Kritik. Dann bitte nur Lob. Nein, Quatsch. Und ja, auf jeden Fall passt auf euch auf in den aktuellen Zeiten, bitte.
Ja, wir denken an euch.
Yes.
Und hören uns in 2 Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich klinge wie beim Radio. Vielen Dank. Nee, das sage ich gar nicht beim Radio. Was erzähle ich? Egal.
Okay,
Valeria, dabei.
Dabei.
Bis zum nächsten Mal. Пока.
Dabei, пока, пока.
Dabei, пока.
Пока,
пока. Пока,
пока. Okay, пока. Dabei.
Пока.
Okay, всем привет. Ciao. Bye, bye.
Пока.
Dabei.
Пока. Пока.